Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich habe diese Woche eine Interviewpartnerin da und zwar ist das die liebe Katharina von Childsleep. Vielleicht kennt ihr sie schon von Instagram. Dort hat sie einen Account, wo sie sagt selber, Schlaffluencerin ist, also im Grunde Eltern beeinflusst beim Thema Schlaf, damit diese ihre Kinder nicht schreien lassen. Sie ist Schlafberaterin, baut gerade ihr Team um sich herum auf, weil sie einfach so viele Anfragen hat, was das Thema Coaching und Beratung im Bereich Schlaf angeht. Sie ist selber auch Mutter von 3 Kindern, also hat auch in ihrem Familienalltag das Thema Schlaf natürlich von allen Seiten mitgemacht. Und ich spreche heute mit ihr über das Thema Einschlafbegleitung, ein Thema, was ganz viele Eltern umtreibt. Und wie wir gemerkt haben, was auf dem Vormarsch ist, aber gerade aktuell noch so ein bisschen in 2 Parteien spaltet des Drucks. Also die einen Eltern, die den Druck von außen spüren, dass das nicht der richtige Weg ist. Und die anderen Eltern, die irgendwie in der Bubble schon drin sind, in der Bindungsorientierten und diesen Druck auf eine ganz andere Art und Weise spüren. Darüber spreche ich heute mit Katharina und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Machst du aktuell Einschlafbegleitung noch selber als Mama?
Ja, und ich weiß auch nicht, ob ich jemals nicht mehr Einschlafbegleitung machen werde. Ich mache es auch tatsächlich sehr gern. Das ist für mich auch eine Zeit zum Entspannen und zum Runterkommen. Nicht, weil ich da im Dunkeln liege, sondern ich bin auch ehrlich da an meinem Handy. Ist aber abgesprochen mit den älteren Kindern. Und dann arbeite ich vielleicht noch was oder höre einen Podcast oder beschalle mich auch. Also für mich ist es auch eine Möglichkeit vom Arbeitsalltag runterzukommen. Insofern, um es jetzt mal zu beantworten, ja, ich mache die Einschlafbegleitung und ich habe es auch immer gerne gemacht und ich hätte auch nicht gewusst, wie ich das nicht hätte machen können. Also einfach Tür zu, Licht aus, gute Nacht, war noch nie so mein Stil. Aber ja.
Ist das das, was du selber erlebt hast? Tür zu, Licht aus, gute Nacht?
Wollte ich gerade sagen, ja. Das habe ich erlebt. Ich habe es als Kind auch nie in Frage gestellt. Es war für mich total normal. Aber wenn ich mich jetzt so zurückbeame, mein kleines Ich, und ich liege da im dunklen Bett, denke ich so, oh Gott, wie traurig einfach. Und ich glaube aber tatsächlich auch, es war nicht böse gemeint. Sowohl nicht von meinen Großeltern als auch von meiner Mutter. Es hat man einfach so gemacht. Und wir haben es irgendwie auch mitgemacht, wir Kinder. Aber ich will das nicht für meine. Also ich will, dass die mich irgendwann rausschmeißen und sagen, ganz ehrlich, Mama, jetzt geh halt, ich will meine Ruhe haben. Und dann habe ich so dieses innere, okay, vielleicht schlucke ich dann auch und denke, aber dann ist es so, okay, ist in Ordnung. Wir hatten unsere Jahre und jetzt mache ich jetzt Feierabend. Und so wünsche ich es mir.
Was hast du für ein Gefühl, wann sich das so geändert hat, wann so Einschlafbegleitung normalisiert wurde und ja, wie du gerade schon sagtest, bei unseren Eltern war es ja kein böser Wille. Das war einfach so, dass man das nicht gemacht hat, ne?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube eigentlich, dass wir noch nicht ganz da sind, wo wir sein könnten, dass Eltern sich nicht schlecht fühlen, wenn sie lange begleiten. Ich glaube, das ist immer noch für viele Eltern ein Thema, dass sie auch Angst haben, dass es nie endet. Aber vielleicht, Pi mal Daumen, vielleicht so in 10-Jahres-Schritten gedacht, war es vor 10 Jahren vielleicht noch eine andere Sache, ein bisschen komplizierter mit dem ganzen Begleiten und dass die Eltern da sich drin verloren haben und dachten, ich mache das jetzt einfach nicht oder ich mache es so, wie mir die Hebamme empfiehlt oder der Kinderarzt, die Kinderärztin. Ne? Und das, ich glaube schon, dass die Eltern heute jetzt, wenn wir von heute reden, selbstbewusster auf die Sache gucken und das ihren Kindern bieten und sich auch darüber Gedanken machen, was kann ich vielleicht in dem Moment auch für mich tun? Weil es auch wichtig ist, dass man nicht nur da eine Stunde ruhig liegt und leidet, sondern auch mal ein bisschen guckt, wie viele Ressourcen habe ich. Dann kann man es auch für mich gut aushalten, finde ich.
Hast du das Gefühl, dass Fachkräfte das, also wenn du sagst, Ärzte, Hebammen und so weiter, dass das mehr weitergegeben wird und dass dieses, lass das Kind einfach mal weinen oder geh mal 5 Minuten raus und verlänger die Zeit, was tatsächlich, also bei mir damals vor 10, 11 Jahren noch so weitergegeben wurde, bei meinem Großen, hast du das Gefühl, das schleicht sich langsam aus oder wie ist das, was du so aus der Praxis erzählt bekommst von Eltern?
Also wenn wir nur davon ausgehen, was mir die Eltern erzählen, hört es noch nicht auf. Also es wird immer noch empfohlen. Gleichermaßen wird natürlich auch das Gegenteil empfohlen, das muss man fairerweise auch sagen. Aber es gibt immer noch so diese Altlasten in der Gesellschaft, sage ich mal, die Leute, die das immer noch empfehlen, die das vielleicht sogar gut meinen, warum auch immer. Aber wir sind echt noch nicht da angekommen. Solange es noch Menschen gibt, bei denen das funktioniert hat und die das für den heiligen Gral halten, werden wir diese Tipps noch erhalten.
Ja.
Wir haben es noch nicht geschafft.
Ja.
Leider, und ich kenne das. Mir wurde auch vieles empfohlen.
Ja.
Also vom Abstillen für Kita-Eingewöhnung bis über, hast halt mal 3 anstrengende Nächte und dann ist Ruhe im Karton. Kenne ich alles.
Ja. Hast du dich da auch als frische Mama oft verunsichern lassen?
Ich habe mich verunsichern lassen von der 6-monatigen Grenze, dass ein Kind dann durchschlafen kann und sollte. Weil ich habe mich dann so 2 Tage vor dem 6-monatigen, beim ersten Kind weiß man ja noch, übermorgen wird es 6 Monate so. Ich habe mich dann, da habe ich so gedacht, oh krass, wir sind nicht annähernd da. Das hat mich verunsichert, aber was mich nie verunsichert hat, war, ich sage jetzt mal salopp, das Gelaber von Leuten, die gesagt haben, dein Kind muss das können und ihr seid doch nicht normal. Ich war eher sauer auf die Leute, dass sie es wagen, sich so eine Meinung über uns zu bilden, ohne alle Details zu kennen. Ich fand es einfach riesig, ich fand es anmaßend. Aber ich habe nie gedacht, oh, da auf euch höre ich jetzt, noch nie. Wir hatten noch damals ein bekannten Pärchen, die haben sich das Buch Kein Kind kann schlafen. Nee, jedes Kind. So, ich denke, so denke ich, freudscher Versprecher. Wir haben das Buch gekauft, jedes Kind kann schlafen lernen. Ich hatte es nie gelesen, aber ich wusste, worum es ging. Und ich habe, obwohl ich damals noch nicht das Wissen von heute hatte, gedacht, oh mein Gott, warum denn? Warum macht ihr das? Und die haben dann quasi meinem Mann auch erzählt, dass sie das jetzt machen. Und es gab dann auf Arbeit immer so Updates. Und ich habe immer nur vom Hören, wenn mein Mann es erzählt hat, ja, die machen es jetzt. Und nach 3 Nächten war es schon besser. Ich habe dann immer nur gedacht, oh mein Gott. Also da wusste ich schon, das würde ich nie machen.
Ja.
Einfach, ich weiß nicht, ob es Intuition war, weil ich finde es auch immer schwierig, alles auf eine Intuition zu schieben. Beziehungsweise kann man ja auch aus einer Intuition heraus falsch handeln. Ich habe einfach schon mal gewusst, das mache ich auf gar keinen Fall.
Hast du manchmal Eltern in deinen Beratungen, die so verzweifelt sind, dass sie solche Sachen probieren, dass sie sagen, okay, das ist jetzt so der letzte Stroh, oder sagen wir mal nicht der letzte Strohhalm, denn der bist du dann vielleicht, wenn diese Sachen nicht funktioniert haben, weil sie ja dann irgendwann bei dir sitzen. Aber hast du die Eltern, die sagen, ich habe alles probiert und wir haben dieses mit dem Schreien lassen auch schon dann irgendwann genommen als Lösungsmöglichkeit, weil es uns gesagt wurde?
Ja, ich habe wirklich alles an Eltern bei mir, die mich buchen oder Verena, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist jetzt der Querschnitt der Gesellschaft, aber wir haben schon sehr, sehr viele Fälle erlebt. Und natürlich machen das Eltern manchmal auch. Und da mache ich ihnen auch gar keine Vorwürfe, wenn sie total verzweifelt sind, weil wir sind auch nur Menschen. Aber irgendwie ist dieses Bewusstsein doch ein bisschen anders, weil sie merken dann nach einer kurzen Zeit schon, dass ihnen das auch wehtut. Und dass sich das nicht richtig anfühlt. Und dann brechen sie eigentlich auch Gott sei Dank sofort immer ab. Also es kann schon mal passieren. Und wie gesagt, auch wenn das jetzt jemand hört und es ist ihm auch schon passiert, dann finde ich es auch immer gut, dann Frieden mit sich und der Situation zu schließen. Denn wir wissen ja heutzutage, glaube ich, auch, dass man es auch wieder gut machen kann. Unsere
Ja.
Kinder, die können dann auch wieder diese Bindung, also die Bindung ist ja nicht nach 30 Sekunden mal austesten vorbei, im Gegenteil. Aber man kann danach ja wieder alles reinstecken an Liebe. Und die Kinder gewöhnen sich dann auch wieder daran, dass das regelmäßig kommt und vertrauen darauf.
Ja, wir haben vorher im Vorgespräch kurz drüber geredet, wie sich das so verändert hat. Und ich hatte dir auch erzählt, dass ich damals vor 10, 11 Jahren mit unserem heute Ältesten in einer Peke-Gruppe saß und auch ein Vormittag so dem Schlafen gewidmet war. Und diese Frau, diese Peke-Leiterin, die ich als total empathisch und kompetent empfunden habe, Dinge empfohlen hat, wo ich echt vom Glauben abgefallen bin, mit ja, 5 Minuten mal rausgehen und wenn das Kind dann so viel schreit, dass es erbricht, dann einfach sauber machen, wieder reinsetzen, da bloß nicht einknicken und all sowas. Und ich habe damals gemerkt, und das frage ich mich, ob das vielleicht bei vielen Eltern so ist, dass es noch nicht mal unbedingt so diese Erschöpfung ist, boah, ich muss jetzt hier eine Stunde liegen, sondern vielleicht eher so der Druck. Es muss auch anders gehen, weil ich habe gemerkt, dass ich dann in der Woche drauf in dem Bett lag neben meinem Sohn und immer wieder diese Gedanken hatte, ist das okay, was ich hier mache? Oder mache ich es vielleicht doch falsch? Bin ich vielleicht doch diejenige, die falsch denkt? Hast du auch das Gefühl, dass das oft eher so diese Verunsicherung von außen ist, als der tatsächliche Druck, da jetzt nicht liegen zu wollen?
Ich glaube, das ist überwiegend so, weil ich bilde mir ein, dass wir Eltern, wenn es um die reine Liebe zu unseren Kindern geht und wir das auch zulassen, schon irgendwie wissen, dass alles sich gut anfühlt und dass einem das auch, obwohl es anstrengend ist, am Ende, dass man sagt, ich glaube, es ist der richtige Weg. Und dann kommen halt immer diese äußeren Stimmen, die dir die ganze Zeit ein indoktrinieren. Wenn du es jetzt nicht machst, dann ist alles falsch und dann hast du sie von Anfang an falsch verwöhnt. Und sogar ich habe manchmal noch, wenn jetzt der tausendste Wutanfall zum Beispiel stattfindet und ich versuche, das liebevoll zu begleiten. Es gibt auch manchmal Tage, wo ich denke, ich hoffe, ich mache das richtig. Also, weil wenn mein Kind dann auf mich schlägt und dann nicht aufhört und sich nicht fängt, dann überlege ich auch, oh, ich hoffe, dass der liebevolle Weg der richtige ist. So. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, also wie du gerade gefragt hast, du hast mich gefragt, ob die Stimmen von außen sozusagen uns diesen Druck machen, ob ich das Gefühl habe, dass es so ist. Ja, ich habe das Gefühl, dass es einzig und allein oft diese Stimmen von außen sind, die viel zu viel reden und viel zu viel sagen. Und wenn die nicht wären, stellen wir uns mal vor, wir hätten die gar nicht. Wie entspannt wäre das eigentlich? Also hätten wir dann wirklich selbst dieses Gefühl, ich darf das jetzt nicht anbieten, weil mein Kind sonst in eine vollkommen falsche Richtung sich entwickelt. Das wäre spannend, aber das kann man jetzt gar nicht mehr erforschen. Also das geht halt nicht, ne? Es waren wirklich bei mir nur diese Stimmen, die
Ja.
mich auch verunsichert haben. Ich habe zwar trotzdem gewusst, was ich machen muss, aber wenn mal eine ganz, ganz schlechte Nacht dabei war oder wochenlang ganz furchtbare Einschlafbegleitung, natürlich ist es doch menschlich, dass man sich fragt, ist es jetzt richtig? Dafür sind wir ja auch Menschen, dass wir Dinge hinterfragen und reflektieren und auch in Frage stellen dürfen.
Ja.
Aber Einschlafbegleitung ist halt eigentlich undiskutierbar.
Ja, okay. Was sagst du den Eltern, die sagen, unsere Einschlafbegleitung dauert jeden Abend 2 bis 3 Stunden?
Das darf eigentlich nicht so sein. Also es gibt natürlich immer mal Phasen, wo es so lange dauert, wenn das Kind jetzt Zähne bekommt oder wenn es wirklich sehr krank ist, weil man weiß dann auch nicht, wie der Tag war und so weiter. Oder auch Ereignisse im Leben eines Kindes, die das Kind lange abends wach halten, das kann auch passieren. Aber wenn das auf einer regelmäßigen Basis so lange dauert, dann muss man mal im Alltag gucken, ob die Tagschlafmenge passend war oder ob vielleicht der Abend viel zu unruhig ist oder ob da vielleicht sogar eine Ernährung irgendwas ist, was das Kind aufpusht. Also das sollte man dann erstmal hinterfragen. Das ist schon sehr, sehr lang, 2 bis 3 Stunden jeden Tag.
Ja. Oft sagen Eltern dann ja, gut, jetzt liege ich da aber und wenn ich jetzt aufstehe, dann merkt mein Kind ja, dass es gar nicht schlafen muss und dann habe ich erst recht dieses Drama. Beziehungsweise denken Eltern das wahrscheinlich nicht selber, sondern wurde ihnen irgendwann mal von Oma, Opa, Tante, Onkel, irgendjemandem gesagt, dass es das auf gar keinen Fall soll. Was sagst du dazu, zu diesem Lernprozess, den Kinder dann haben, dass sie dann nicht mehr schlafen müssen?
Du meinst, man begleitet und dann steht man auf, wenn man denkt, das Kind schläft und das Kind.
Nee, dass man dann irgendwann sagt, okay, 2 Stunden, das kann jetzt irgendwie hier nicht gehen. Ich stehe jetzt auf und mach noch mal eine halbe Stunde was und probiere es dann noch mal das Kind hinzulegen.
Also ich finde das besser, wenn man gleich abbricht, wenn das Kind nicht einschläft, um auch das, weil das Kind spürt diesen Druck. Stell dir mal vor, du bist so klein und liegst mit deinen Eltern, Familienbett, eigenem Bett, Bodenbett, wo auch immer. Und du weißt jetzt, oh Scheiße, wir liegen jetzt hier im Dunkeln und irgendwie spüre ich da auf der Seite eine Erwartungshaltung, die ich einfach nicht erfüllen kann, weil ich bin einfach gar nicht müde. Und die Kinder sagen das auch nicht, wenn die können das nicht gleich versprachlichen oft. Und dann ist doch klar, wenn ich wach bin und der steht jetzt auf neben mir, dann denke ich, ja cool, Einladung, ich stehe mit auf, kann ich total nachvollziehen. Also echt, wenn ein Kind nicht einschläft, dann lasst es einfach nach 30 Minuten vielleicht insgesamt sein. Macht mal einen Abbruch. Holt euch nochmal eine Ruhepause rein, macht was Ruhiges miteinander, was jetzt nicht noch wach macht, versucht es dann nochmal. Also irgendwo ist der Hebel, ich sage, irgendwo im Alltag passt was nicht. Vielleicht morgens zu lange geschlafen, zu viel Tagschlaf gehabt. Was super Aufregendes ist passiert und dein Kind muss es erstmal für sich ordnen und verarbeiten. Es gibt einfach Kinder, die sind dafür empfänglich. Und dann nochmal kurz in dich reinschauen, weil oft erwarten wir mal als Erwachsene, vielleicht hat es zu einer bestimmten Uhrzeit immer geklappt, jeden Abend um 19 Uhr. Jetzt ist heute der Abend, auf einmal ist es schon 21 Uhr. Und da muss man sich mal fragen, ja, meine Erwartungshaltung war die Uhrzeit, aber passt denn der ganze Tagesablauf zu der Erwartung? Und ich glaube, dass, weil wir Menschen sind, wir machen Fehler, machen wir da oft Fehler.
Ja,
Dass wir das nicht haben.
der Schlafbedarf passt sich ja auch im Laufe des Kleinkindalters immer wieder an, ne? Und das haben wir ja manchmal auch nicht
Natürlich.
so ganz im Blick und denken dann, warum schläft dieses Kind jetzt irgendwie nicht mehr die Stunden XY, die es sonst nachts geschlafen hat, ne?
habe da sogar eine kleine private Anekdote. Wir hatten eine Geburtstagsparty. Kind 1 war auf dem Geburtstag. Kind 2 hängt sehr an Kind 1. Und es war sehr ungewohnt, dass Kind 1 abends nicht da war. War einfach mal ein Bettchen leer. Und Kind 2 war echt aufgeregt, aufgeregter als Kind 1 und hat immer gesagt, aber morgen kommt es wieder, ne? Und ich so, ja. Und dann ist aber Kind 2 an diesem Tag irgendwie auch später aufgestanden morgens, warum auch immer. Wir waren total glücklich, endlich mal bis um 8 geschlafen, statt um 7. Diese eine Stunde mehr Schlaf führte einfach bei Kind 2 dazu, dass es abends nicht, wie wir dachten, um 20 Uhr müde war und dann noch diese Aufregung mit dem Geburtstag. Wir haben das überhaupt nicht geblickt. Wir waren so total, oh. Geil, ein Kind ist jetzt nicht da. Wir müssen nur zwei Kinder begleiten. Haben voll früh alles gestartet, alles ganz ruhig gemacht und perfekt, eigentlich wie ein Bilderbuch. Aber ja, wie du halt an deinem Beispiel gesagt hast, dieses Kind war super lange wach. Also bestimmt, ich habe 90 Minuten begleitet und irgendwann habe ich muss es eigentlich besser wissen, gedacht, verdammt, ich habe viel zu morgens lange geschlafen. Die Aufregung, warum habe ich das nicht geblickt? Dann haben wir es abgebrochen.
Ja.
Ich hätte es früher abbrechen müssen, ne? Aber es ist mir auch passiert.
Ja,
Also wirklich immer allen Eltern kann ich nur sagen, guckt wirklich mal bitte in euren Alltag. Passt das alles so zusammen? Und oft ist das nicht so.
ja. Ja. Ja, dann kicken da noch die eigenen Erwartungen rein, ne? Jetzt haben wir nur zwei Kinder, die gehen früh ins Bett, dann haben wir den Abend für uns und dann ist es ja so, dass man dann noch mehr irgendwie genervt ist, ne? Du hast gerade gesagt, dass du für dich auch deine Zeit nimmst, am Handy bist oder ein Hörbuch hörst oder sowas. Es gab, ich glaube, im letzten Jahr diese Diskussion auf Instagram, glaube ich, vor allem. Da wurde auch empfohlen oder es wurde empfohlen, es stand irgendwie. Ja, genau, diese Diskussion im Raum, wenn du schon Einschlafbegleitung machst, dann nutzt doch die Zeit für dich, mach dir ein Hörbuch an, eine Meditation oder sonst was. Dann kam die Kritik, naja, wenn du aber das machst, dann bist du bei der Einschlafbegleitung gar nicht bei deinem Kind und dann kannst du es im Grunde auch irgendwie sein lassen. Was sagst du so zu diesem Vorwurf?
Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich beug mich nur ungern irgendwie der Meinung von irgendwelchen Strömungen. Also ich bin da schon immer so gewesen. Ich mache das so, wie ich es für richtig halte. Und ich habe echt einen langen Tag ohne familiäre Unterstützung. Mein Partner arbeitet viel, mein Mann. Und ich muss irgendwie, ich glaube, ich versuche echt die beste Version von mir selbst zu sein für unsere Kinder. Und ich gebe den ganzen Tag Vollgas. Ich versuche wenig zu schimpfen. Ich versuche zu begleiten und zu trösten. Und wenn die dann abends einfach die Zeit brauchen, dass ich noch bei ihnen bin und die Hand halte oder sie wissen, da liegt noch der große beschützende Körper bei mir, damit ich in die Traumwelt abgleiten kann, dann finde ich es total für mich vertretbar, dass ich jetzt auch mal kurz eine halbe Stunde kriege, um mich runterzufahren, weil mich reguliert niemand. Und wenn ich nicht reguliert bin, kann ich nicht regulieren. Und deswegen kann ich das nicht verstehen. Also wenn jetzt jemand das selber fühlt und sagt, ich fühle mich verpflichtet, dass ich jetzt wirklich bei meinem Kind bin und nichts benutze, dann ist es ja seine persönliche Sicht und dann erlegt er sich ja diese Regel auf, aber er muss es ja nicht anderen auferlegen. Und man kann es ja auch dezent machen. Ich mache das nicht mit viel Licht und mit Geräuschen oder dass sie das auch noch merken. Es ist ganz dezent und es ist sogar abgesprochen und die Kinder haben auch gesagt, das ist in Ordnung. Wenn man jetzt ein Baby hat und man stillt das und man denkt dann wegen der Strahlung, das ist vielleicht gefährlich, dann verstehe ich das doch. Dass man sich sagt, ich fühle mich dabei nicht wohl, aber dann muss man dafür sich eine Entscheidung treffen. Ich verstehe jede Mama, die ein dauernuckelndes Baby hat und sagt, dieses kleine Gerät ist gerade der einzige Kontakt zur Außenwelt. Und wenn ich das nicht habe, drehe ich durch. Und das Kind dann aber gewaltsam von der Brust zu lösen und ein schreiendes Baby zu haben, ist auch keine Lösung. Also, Eltern, schaut doch einfach auf euch. Schaut doch einfach darauf, was ihr braucht, weil ihr seid doch auch wichtig. Und eure Kinder haben mehr von euch, wenn ihr nicht gereizt seid, weil die spüren das, würde ich behaupten, sehr, sehr gut, ob man daneben voller Anspannung liegt und Zähne knirscht und denkt, ich habe keinen Bock mehr.
Ja.
Ja.
Ist so ein bisschen die andere Seite, ne? Wir hatten gerade so diesen Druck von außen, von den Kritikern eher, die sagen, Mensch, ihr habt früher auch einfach so durchgeschlafen und lasst doch mal weinen. Hast du auch oft Eltern da, die den Druck auf der anderen Seite spüren? Genau diesen Druck. Ich muss da jetzt stundenlang liegen und ich darf mich nicht auf was anderes konzentrieren und ja, daran so ein bisschen zerbrechen im Grunde bei der Einschlafbegleitung.
Ja, auch. Es sind diese zwei Extreme, ne? Also, dass man nicht mehr auf der einen Seite versucht, seine Kinder zu brechen, seelisch, und auf der anderen Seite, dass man sich gar nichts mehr zutraut, auch mal für sich selbst einzufordern. Und ich glaube, das ist ja jetzt auch in den letzten Jahren vielleicht auch insbesondere auf Instagram durchgekommen, dass bedürfnisorientiert ja nicht heißt, dass du nur ein Bedürfnis im Blick hast, sondern vielleicht guckst, wie können alle gut mit der Situation umgehen. Und ja, ich habe Eltern, die sich selbst eigentlich komplett aufgeben. Also Mamas, die Bandscheibenvorfälle haben und auf den Petsiball wippen. Mamas, die massive Brustentzündungen haben und trotzdem das dauernuckelige Baby damit beruhigen. Also es gibt schon auch Extremfälle, wo ich denke, oh mein Gott, du bist doch auch wichtig. Du darfst doch auf dich gucken. Du darfst euch jetzt auch zumuten, dass du nach dir schaust. Das sind, glaube ich, diese zwei Extreme, da müssen wir uns vielleicht auch von verabschieden. Dass wir so ein bisschen uns in der Mitte einpendeln, was die Bedürfnisfindung für alle angeht, aber natürlich nicht in der Mitte einpendeln, was schreien lassen angeht, weil da diskutiere ich nicht. Aber ja, vielleicht, guck mal, wir kommen ja auch aus einer Generation, wo wir vielleicht eher ein bisschen strenger erzogen wurden oder nicht das so bekommen haben, wie wir es uns für unsere Kinder wünschen. Und es ist ja klar, wenn wir Eltern jetzt unseren Weg finden müssen, dass wir manchmal vielleicht in das Extrem gehen, dass wir zu viel geben und dann am Ende nicht mehr wissen, ja, aber wie denn jetzt?
Dass wir immer so hin und her pendeln, ne? Und dann aufgrund dessen, dass wir zu viel gegeben haben und zu ausgelaugt sind, wieder direkt ins andere Extrem pendeln, weil wir total dysreguliert sind und gar nicht mehr können, ne?
Ja.
Wenn das Nervensystem sagt, so Alarm, jetzt geht nichts mehr, ne?
Ich habe so das Gefühl, in Deutschland, vielleicht bilde ich mir das auch ein, fehlt so ein bisschen so diese, man sagt ja mal so, aus dem Bauchgefühl macht man vieles. Und ich glaube, es gibt auch Kulturen, die machen das echt ganz gut. Aber wenn wir so über diesen deutschen Bauch reden, da ist da nicht viel Gefühl drin, habe ich das Gefühl. Einfach vielleicht aufgrund der geschichtlichen Zusammenhänge, und das, was die Generation vor uns erlebt haben, die es auch nicht leicht hatten, ist uns ganz viel abhanden gekommen. Und wenn wir von Urvertrauen sprechen, was wir eigentlich unseren Kindern wünschen, haben wir oft selbst kein Gutes. Frag mich nicht, in welchem Land es besser ist. Ich untersuche das ja auch immer in meinem Podcast, wo das besser gemacht wird mit Kindern. Und ist schwierig, da das perfekte Land oder die perfekte Kultur zu finden. Aber wir haben da wirklich noch viel zu lernen hier.
Hast du denn eine Kultur, wo du sagst, na ja, aber da kann man sich ganz gut dran orientieren? Also perfekt, ist ja auch immer so ein bisschen Auslegungssache, aber wo du sagst, so, die haben eigentlich eine ganz gute Balance gefunden.
Meinst du jetzt, was den Umgang mit Kindern angeht oder auch mit Erwachsenen? Also und Erwachsenen unter sich?
Nee, ich würde sagen, den Umgang mit Kindern, dieses Bauchgefühl, dass das einfach so
Ja.
da ist, wo du sagtest, dass uns das manchmal so ein bisschen abhanden gekommen ist, vielleicht auch geschichtlich gesehen, so eine Kultur, wo du sagst, da klappt es vom Bauchgefühl her ganz gut und das Ergebnis ist nachher halt trotzdem liebevoll und auf seine Grenzen achtend.
Also ich glaube, ich hätte da zwei Kulturen im Auge. Zum einen glaube ich tatsächlich, kann auch sein, wenn jetzt jemand da lebt und sagt, die hat keine Ahnung, dann tut es mir leid. Ich glaube tatsächlich so Südeuropa, also Spanien, vielleicht auch ein bisschen Portugal, gibt es schon so diese Erkenntnis, Familienbild ist doch okay. Die Kinder brauchen uns halt, die sind noch so klein. Also ich glaube schon, wenn die Kinder kleiner sind, werden sie sehr auf Händen getragen und auch sehr beachtet und dürfen auch laut sein. Ich glaube, in Spanien ist alles sehr laut. Ich glaube, das stört niemanden. Also wer das mag, der kann da mal gucken. Ansonsten ganz klar, skandinavische Länder, also Dänemark, Schweden, Finnland weiß ich nicht genau, aber die sind auf jeden Fall ganz, es sind so tiefenentspannt oft und Kinder sind einfach fester Bestandteil im Alltag. Und da habe ich jetzt noch nicht gehört, dass da groß Schlaftraining praktiziert wird, mit Sicherheit auch. Aber, achso, ich hatte auch in Norwegen, über Norwegen Podcast, und da wurde mir auch gesagt, dass das Stillen auch sehr befeuert wurde im Krankenhaus. Also manchmal vielleicht auch mit zu viel Druck, schon, dass man so Aufklärungsvideos gekriegt hat dann in den Tagen nach der Geburt. Und guck mal, wie wichtig Stillen ist und es muss klappen. Ist vielleicht auch manchmal ein bisschen überfordernd für Frauen, die es wirklich nicht möchten. Aber dass man da schon sehr schaut, Baby und Mama als Einheit und Bedürfnisse werden auf jeden Fall. Also kann auch aus meinen Urlauben selber sagen, dass Dänemark sehr bedürfnisorientiert auf mich gewirkt hat. Die beiden Kulturen würde ich jetzt mal so nennen. Vielleicht gibt es ja noch bessere und ich weiß es nicht.
Mal gucken, ob Nachrichten reinkommen.
Ja, gerne. Ich nehme immer
Wieder.
Tipps entgegen.
Ja, total interessant. Was würdest du denn jemandem an die Hand geben, der jetzt sein Kind im Familienbett schlafen lassen möchte und Einschlafbegleitung machen möchte. Und wo vielleicht dann der Partner und vielleicht auch die Familie des Paters so ein bisschen dagegen ist und sagt, nee, und das verwöhnt das Kind. Also es geht vielleicht gar nicht so um die eigenen Grenzen und Bedürfnisse, sondern um diese Blockaden und Glaubenssätze. Das Kind wird verwöhnt, das kriegen wir nie wieder hier aus dem Bett raus und so weiter. Was würdest du raten, was man für Argumente an der Hand hat, die für die Einschlafbegleitung und vielleicht auch das Familienbett sprechen?
Ja, also was dafür spricht, ist erstmal, dass dein Kind, finde ich, größtmögliche Nähe und Sicherheit hat, gerade beim Thema Einschlafen, weil Tagschlaf ist immer noch was anderes, aber in den Abendschlaf ohne Begleitung ist immer so ein bisschen wie in die Dunkelheit geschickt zu werden, ohne dass da eine helfende Hand in der Nähe ist. Und Einschlafen hat ja auch viel mit Loslassen zu tun und auch manchmal mit ein bisschen Abschied nehmen von dem Tag. Und wenn man viel erlebt hat, kann man das nicht alleine bewältigen. Also du gibst deinem Kind damit ganz, ganz viel Sicherheit, packst quasi ganz viel in deine kleine Schatzkiste rein, die schön gefüllt ist und die gut verschlossen und bewahrt ist. Und ich glaube tatsächlich auch, diese Selbstsicherheit oder diese Sicherheit, die ein Kind dadurch kriegt, durch diese Begleitung, ist eigentlich auch ein Geschenk fürs Leben. Also ich bin fest der Meinung, dass die Kinder uns rausschmeißen, wenn sie nicht mehr wollen. Und dass sie das dann auch guten Gewissens an ihre Kinder und so weiter weitergeben. Also du machst nicht nur deinem Kind jetzt ein Geschenk, sondern auch noch vielleicht den Generationen danach. Das kannst du auch mit berücksichtigen. Und ich finde sogar, Kinder, die diese Sicherheit hatten von Anfang an, können sich auch viel leichter lösen. Ich habe nicht oft genug Mainberatungen erlebt, auch aus dem Freundeskreis. Das ist natürlich anekdotisch, aber ich habe das so erlebt, dass Kinder, die schreien gelassen wurden oder nie eine Begleitung bekommen haben, irgendwann nochmal alles einfordern. Die kommen irgendwann dann nochmal nach ein paar Jahren und versuchen es nochmal, weil es hat was gefehlt. Oder dann kommt irgendwann nochmal ein Einbruch. Also nur weil es mit einem Baby schreien lassen oder keine Begleitung geben ganz gut geklappt hat, kannst du nicht davon ausgehen, dass es das sein Leben lang so sein wird. Denn Kinder leben ja auch in Zyklen, wie wir Erwachsenen. Nicht jeder Tag ist gleich. Und irgendwann gibt es immer den Moment, jetzt braucht dein Kind dich. Und dann finde ich, ist es, ich meine, spätestens wenn sie krank sind, dann lässt du sie ja auch nicht alleine. Dann ist es immer bedürftig genug, dass es deine Nähe kriegt. Aber wenn es ihm gut geht, ist es nicht so. Meine Beziehungen pflegt man ja nicht nur, wenn es jemandem schlecht geht, sondern auch, wenn es allen gut geht. Und ich würde wirklich einfach jedem wünschen und die den Mut und die Kraft geben und sagen, begleite dein Kind, du machst damit nichts kaputt, du machst damit nichts falsch, du machst euch allen ein großes Geschenk. Nur guck halt auf dich und achte auch auf dich selber und auf deine Ressourcen, weil du musst nicht 2 Stunden daneben liegen, auch wenn du denkst, du musst es. Das ist nicht der Sinn der Sache. Weil du gerade gesagt hattest, dass Meinungen von außen dahin kommen. Vielleicht noch mal ganz kurz splitten, wenn die Familie von meinem Partner oder meiner Partnerin die Meinung hat, ganz ehrlich, denen erzählst du einfach nichts mehr. Also es geht die gar nichts an. Und wenn aber dein Partner, deine Partnerin eine andere Auffassung hat, dann solltet ihr euch wirklich an den Tisch setzen und Kompromisse finden. Also da könnte ja auch sein, dass man sagt, okay, du bist ganz anderer Auffassung. Ich bitte dich einfach, mir zu vertrauen. Ich weiß, was ich hier tue. Vielleicht ist ja auch der andere bereit, mal zu gucken, wie war es in seiner oder ihrer Kindheit. Vielleicht hat er was gefehlt. Vielleicht weiß er gar nicht, dass das wichtig gewesen wäre. Also da muss man ja doch auch viel aufarbeiten. Und am Ende, ganz ehrlich, man könnte für sowas ja auch in die Therapie gehen. Ja, einfach mal jemanden buchen, irgendwie ein Paar-Coach oder für 1, 2 Stunden mal das Thema mit einer neutralen Person besprechen, aufarbeiten. Weil ich finde, das ist sehr spannend, da darf man raufschauen.
Ja, ich denke, dass bei ganz vielen Kinderthemen, das öffnet einfach auch Paaren so viele Möglichkeiten, sich nochmal selber und sich gegenseitig kennenzulernen auf einer ganz anderen Ebene, weil so, also unsere Kinder machen ja so viele Themen auf, die wir gar nicht
Ja.
auf dem Schirm haben. Und das ist wirklich spannend, ja. Und was würdest du sagen, wenn da jetzt eigene Grenzen sind, vielleicht auch von mir, wie du gerade sagtest, dieses Dauernuckeln, stundenlange Einschlafbegleitung, vielleicht auch, dass ich sage, boah, ich kann es nicht mehr. Was habe ich für Möglichkeiten als Elternteil, zu sagen, okay, ich achte jetzt hier auf mich und gleichzeitig auch auf mein Kind. Also ich finde diesen Mittelweg, ohne mich aufzuopfern und ohne mein Kind, schreien zu lassen.
Ja, also jetzt bezogen auf das Dauernuckeln, da würde man ja jetzt, glaube ich, als Fachkraft oder als Stillberaterin sagen, da liegt auch ein Stillproblem vor. Darf man sich auch gerne mal jemanden dazuziehen, der einen da berät, wie man da am besten mit umgehen kann. Eigentlich ist doch immer am besten, ich analysiere jetzt mal das Problem. Was stört mich und was für Lösungsmöglichkeiten habe ich überhaupt? Und dann muss man die einfach mal alle auf den Tisch packen. Und wenn jetzt beim Dauernuckeln die Lösung wäre, abzudocken und dann mal den Protest zu begleiten, damit das Stillen nicht vorbei ist, weil sonst alles nur noch blutig ist, dann ist das vielleicht der einzige Weg in dem Moment. Aber du begleitest dein Kind dann und bist dann bei deinem Kind und legst es nicht einfach ins Bettchen und sagst, komm alleine klar. Also manchmal gibt es auch nicht die perfekten Lösungen im Sinne von, dass das so sanft wie möglich gelöst werden kann, sondern einfach mit einer Konfrontation, aber mit Rückhalt. Also man prallt vielleicht aufeinander, aber wir beschützen uns gegenseitig in diesem Raum. Und ich glaube, dass viele Eltern sich einfach nicht trauen, ihre Bedürfnisse vielleicht auch einzufordern, weil sie Angst haben, sie machen was beim Kind kaputt. Und bis zu einem gewissen Alter würde ich auch sagen, schau, dass du durchhalten kannst bei gewissen Themen, weil dein Kind noch zu klein ist. Aber irgendwann dürfen wir auch unseren Kindern zutrauen, dass eine Veränderung anstehen darf. Eben dosiert und für uns alle erträglich. Ich glaube, vielen Eltern fehlt einfach so der Mut, was zu verändern. Der Mut und die Sicherheit, dass es okay ist, dass ich das verändere. Und da kann man sich ja auch wieder an jemanden wenden, der einen unterstützt. Aber machst du wahrscheinlich auch in deiner Arbeit, dass du Eltern unterstützt. Also letztlich, glaube ich, gibt es nicht den perfekten, vorgefertigten Weg, sondern immer so ein bisschen, das ist, glaube ich, ein Balanceakt aus Versuch und Irrtum. Aber die Lösung kann es nicht sein, dass man einfach immer nur durchhält. Wie jetzt beim Dauernuckeln, das ist einfach keine Lösung. Kenne ich auch viele Eltern, auch ein Baby, was dauernuckelt mit einer angespannten Mama, merkt die Anspannung der Mutter und nuckelt dadurch vielleicht noch mehr, weil es merkt, von da kommt keine Regulierung, aber ich brauche die so sehr, also nuckel ich mehr. Und ne, das ist manchmal wie ein Teufelskreis. Habe ich deine Frage jetzt beantwortet?
Ja, beim Nuckeln auf jeden Fall. Aber was würdest du sagen bei Eltern, die sagen, ich kann diese Einschlafbegleitung, ich kann das abends nicht mehr?
Weil er einfach nicht gewollt ist, also gar nicht mehr.
Weil vielleicht, ja, vielleicht völlig durch vom Tag, es dauert Stunden, das Kind steht immer wieder auf, springt rum, was auch immer. Wenn Eltern sagen, ich kann es nicht mehr.
Beide oder nur einer?
Sagen wir mal einer.
Dann würde ich schauen, dass man sich abwechselt und dass man Aufgaben klar verteilt. Vielleicht sagt man auch in Absprache mit dem Kind, je nachdem wie alt es ist, ich mache jetzt die Hälfte, dann macht Mama, Papa. Und das kann man idealerweise vielleicht auch, wenn dann noch am Tag geschlafen wird, dann noch mal an der Stelle üben, dass dann der andere auch mal mit reinkommt, damit das für das Kind nicht so eine Überraschung ist am Abend. Aber wenn man da jemanden hätte, der einmal was abnimmt, dann kann man es ja mal zusammen versuchen. Und notfalls auch erstmal zu zweit mit in den Raum gehen, ne? Falls zum Beispiel der Papa, wie es so oft ist, noch nie mit dabei war, dass dann erstmal beide dabei sind, dann zieht sich die Mama irgendwann zurück, weil dann der Papa auch akzeptiert wird. Und schließlich kann dann der Papa vielleicht mal was abnehmen. Also ich denke, man findet eine Lösung. Und wenn Kinder mal wieder aufstehen und eigentlich sind, und du weißt, es ist schon müde. Es gibt ja wirklich Kinder, die sind nicht müde, das muss man auch akzeptieren. Aber wenn es gibt auch Kinder, die, ich sage nicht, die provozieren, aber es gibt immer noch einen Grund. Ich habe noch Durst, mein Kuscheltier fehlt, ich stehe mal wieder auf. Manchmal ist das für die Kinder auch so eine Art Aufmerksamkeitsspiel. Da muss man mal gucken, hat irgendwo am Tag Aufmerksamkeit gefehlt? Oder braucht mein Kind vielleicht sogar eine klarere Grenze? Bin ich zu schwammig in meinen Aussagen? Weiß mein Kind, ja, ich mache das jetzt 5-mal, das ist auch ein, das kann auch ein Ritual werden. Sag ich mal. Manchmal braucht es auch vielleicht eine innere, klarere Haltung der ganzen Sachen gegenüber. Und ich finde, da darf es auch mal Tränen geben, wenn man was kommuniziert. Aber wie ich gesagt habe, mit Rückhalt. Man darf schon auch was verändern und man darf auch als Eltern was einfordern oder auch anders machen. Aber eben mit einem Plan. Also einfach zu sagen, ich kann nicht mehr, ich will nie wieder, ist wahrscheinlich einfach nur ein Momentgefühl. Kann ich auch total verstehen, habe ich auch schon gedacht, aber ist halt noch nicht die finale Lösung, einfach nur zu sagen, ich gehe jetzt mal für immer. Wird mir nicht klappen. Dann sage ich nochmal herzlich willkommen in der Welt des Elternseins. Es klappt leider nicht, dass man geht für immer. Es ist.
Ja, genau, wie du schon sagst, das hat man ja manchmal auch in anderen Situationen, dass man denkt, so, ich will jetzt einfach nicht mehr, ne,
Und
heute.
jetzt, was ich da auch raushöre, wenn jemand so reagiert, höre ich auch raus, dass demjenigen unfassbar viel Zeit für sich selbst fehlt. Der ist an irgendeinem Punkt lang über seine eigene Grenze schon gegangen und hätte schon viel früher sich melden dürfen. Und vielleicht muss man mal gucken, wo kann man denn tagsüber so ein bisschen diese, ich habe da kein Wort, für die eigene Schatzkiste oder so füllen? Wo kann man gucken, dass da so ein bisschen Energie getankt wird, um das abends dann anzupacken? Also das wäre vielleicht auch eine Herangehensweise. Also wenn jemand sehr ausgelaugt ist, braucht er vielleicht gar nicht unbedingt keine Einschlafbegleitung, sondern vielleicht mal eine Stunde allein spazieren gehen.
Ja,
Oder mal Kaffee und Kuchen ohne Beschallung zu sich nehmen. Irgendwas. Ich meine, jeder hat andere Bedürfnisse. Mal eine halbe Stunde Sport. Also vielleicht würde das ja auch schon reichen.
das ist, ich erzähle das ganz oft meinen Eltern, wenn wir drüber reden, über diese, ja, ich möchte schon fast sagen, Eifersucht unter Eltern untereinander, dass ich das auch ganz oft hatte im ersten Jahr, dass ich nur meinen Sohn ins Bett bringen durfte und der Papa nicht akzeptiert wurde und ich ganz oft eifersüchtig auf meinen Mann war, der jetzt andere Sachen machen konnte. Und beim zweiten Kind fand ich das gar nicht mehr so schlimm, weil ich wusste, er ist bei Kind eins. Und ich wusste, dass
Ja,
er
hatte ich
noch
auch.
eine
Ich war auch
Zeit mit mir.
eifersüchtig.
Ja, aber auch
Ich habe
das.
es auch fairer aufgeteilt dann, als wir
Ja.
das Kind bekommen haben. Aber weißt du was, ganz ehrlich, wir hatten auch einen Zugzwang zu handeln. Also da war viel mehr Druck da, dass man jetzt in die Veränderung auch geht oder das einfach probiert. Also Kind 1 musste dann
Ja.
akzeptieren. Ich glaube, wir hatten auch eine andere Haltung.
Ja, genau. Das ist so ein, und auch eine eigene Klarheit dann auch wieder, ne? So,
Ja.
es ist jetzt so, ne? Ja. Ja,
Ja.
aber sich auch so einzugestehen, so, hey, vielleicht bin ich auch einfach nur sauer auf meinen, also nur, aber vielleicht bin ich einfach sauer auf meinen Partner, weil der gerade sich Bedürfnisse erfüllt, die ich mir nicht erfülle, ne? Und das auch so zu sehen und zu kommunizieren und auch als Paar auch ehrlich miteinander umzugehen, ne? Und wie du schon sagst, dann Lösungen zu finden, wie, hey, wechseln wir uns ab, mache ich an Tag 1, du Tag 2 und so weiter. Und wie kommen wir an dieses Ziel dran, ne? Auch das
Ja.
ist ja dann, das ist die optimale Lösung. Aber es braucht ja kleine Schritte, um dahin zu kommen, ne? Das wird ja nicht von heute auf morgen funktionieren. Wenn es so einfach wäre, dann hätte man es ja schon längst gemacht, ne? Ja.
Aber da siehst du auch mal, wie vielschichtig so ein Fall ist. Alleine nur die Aussage, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, mir reicht's, was kann ich eigentlich tun, führt zu so vielen Fragen, die du und ich ja eigentlich auch bearbeiten müssen, nämlich, wie ist denn die Situation? Wer kann dich unterstützen? Wann machst du mal was für dich? Wie ist dein Alltag? Also man kann oft gar nicht einfach sagen, dass deine Frage hier ist die Antwort, sondern man
Ja.
müsste den ganzen Tag mit dem Menschen aufarbeiten, was ihn ausmacht und was er braucht.
Ja.
Dann reicht vielleicht auch einfach mal nur eine halbe Stunde joggen, damit er sagt, irgendwie geht's jetzt doch.
Ja.
Ja.
Noch eine abschließende Frage, was oder ich nenne es mal Mantra. Gibt es so eine Art Mantra, was du Eltern mitgeben würdest, die gerade einfach in einer schwierigen Phase stecken, die wenig Schlaf haben, weil die Zähnchen kommen, weil Veränderung ansteht, was auch immer? Gibt es da etwas, was du Eltern so auf den Weg gibst, was sie sich selber immer wieder sagen können?
Jetzt muss ich ja voll den coolen Spruch raushauen, weil Mantra muss ja irgendwie.
Ja.
Also grob gesagt würde ich sagen, jetzt ist nicht für immer.
Mhm.
Ich weiß, es ist jetzt nicht das perfekte Mantra, aber es hat sich bei mir bewahrheitet. Was sich jetzt ganz schwer anfühlt, kann in ein paar Wochen schon wieder ganz anders aussehen. Und aus meiner bescheidenen Sicht, mit drei Kindern und auch schon einigen Jährchen erlebt, kann ich euch sagen, dass es besser wird. Dass es nicht ewig so bleiben wird. Ich weiß, es klingt total pathetisch. Ich habe es gehasst, wenn mir jemand gesagt hat, es kommen bessere Zeiten, weil ich einfach dachte, ich will aber jetzt bessere Zeiten haben. Aber es ist wirklich so. Es wird mit dem Schlaf und der Einschlafbegleitung nicht für immer so sein. Und vielleicht, und das heißt aber auch nicht, dass du es genießen musst, dass es jetzt so blöd ist. Also genieße den Moment, ist auch fehlplatziert. Aber einfach diese Sicherheit, das ist jetzt eine ganz spezielle Lebensphase und die jagt mir Angst ein. Und manchmal kann ich gar nicht viel machen, außer durchhalten. Aber wenn du dann da rausgehst und zurückblickst, dann wirst du das jetzt alles verstehen, was ich gesagt habe.
Ja.
Also rückblickend wird das Sinn machen. Und als zweiter Tipp vielleicht noch, schau bitte trotzdem auch irgendwie auf dich, egal wann. Ich bin die Letzte, die sagt, irgendwie dein Kind soll nicht mal irgendwie eine halbe Stunde was im Fernsehen gucken, damit du durchatmen kannst. Ich würde dir kein Handyverbot auferlegen. Wenn das das Einzige ist, was dich gerade glücklich macht, dann ist das so. Und wenn du diese Tafel Schokolade essen willst, dann mach es einfach. Also, das ist ja auch eine Überlebenszeit, also wo wir gucken müssen, dass wir es irgendwie hinbekommen. Und dann würde ich auf alle möglichen Regeln von außen, also vielleicht auch distanzier dich mal von all den ganzen Dingen, die so vorgeben, so muss das Leben perfekt sein. Also, was mir zum Beispiel nicht helfen würde, kurz nach Hagebot, ist ein Fitness-Account, auf dem jemand durchtrainiert. und super fit daherkommt und seinen grünen Smoothie trinkt und ich irgendwie mit der Tafel Schokolade im Wochenbett hocke und denke, ich bin so todmüde. Also umgib dich vielleicht doch einfach mit Dingen, die dir gut tun.
Ja.
Und erleg dir nicht irgendwas auf, von dem du denkst, das müsste jetzt sein, weil dann wäre es perfekter, weil das Leben ist eh nicht perfekt.
Ja.
Ja. Also was habe ich gesagt? Jetzt ist nicht für immer, oder?
Jetzt ist nicht für immer. Jetzt ist nicht für immer, genau. Und umgib dich mit Dingen, die dir gut tun. Ja.
Ja, wirklich gut tun. Nicht
Ja.
von denen du dachtest, das tut dir gut, weil man hat ja oft noch eine andere Brille vor dem Kind. Wenn ein Kind hat, ändern sich Prioritäten.
Ja.
Da würde ich noch mal in mich reinschauen, was brauche ich jetzt wirklich?
Ja.
Ja.
Dankeschön, liebe Katharina. War ein sehr schönes
Gerne.
Interview. Ich glaube, dass du da ganz vielen Eltern nochmal Sicherheit gegeben hast, auch das, ja, da für sich und für ihr Kind einzustehen und das zu machen und Lösungen vor allem zu finden.
Ja.
Auch wenn es schwierig ist gerade. Ja, erstmal annehmen, durchfühlen, auch das darf sein. Einmal eine Runde sich wirklich auch in diesem Selbstmitleid suhlen, weil gerade das erste oder die ersten 2 Jahre mit Schlaf sind ja auch einfach super anstrengend phasenweise, ne? Und dann zu gucken, okay, aber wie kann es jetzt weitergehen, ne? Ja.
Und wenn ich was vergessen habe, vielleicht manchmal fehlt einem ja irgendwie ein Punkt, den man nicht angesprochen hat, dann tut es mir leid. Bestimmt habe ich irgendwas nicht ergänzend gesagt, aber ja, das kann vorkommen. Das,
Ach du, in 30 Minuten alles abzubilden, ist aber auch ein großer Anspruch. Ich glaube, das war ein guter Einstieg auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, hat bestimmt schon viele Impulse gegeben. Du und deine Kollegin, ihr bietet ja auch 1-zu-1-Beratungen an für all diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich muss da aber noch mal tiefer rein und muss da noch mal auch den Blick von außen haben. Manchmal helfen Impulse nicht, weil man so in seinem eigenen Wald steht, da kann man nicht von oben drüber gucken. Da braucht man jemanden, der einen an die Hand nimmt, ne? Ja.
Genau, also man kann uns jederzeit erreichen auf scheidsleep.de
Ja.
und mal schauen, wenn man eine Beratung will, kann man sich eine buchen. Ich bin ja persönlich ein Freund davon, per Kontaktformular erstmal den Fall zu schildern, weil wir tatsächlich jeden Fall durchlesen und
Ja.
erst unser Go geben, wenn wir wissen, wir können da auch was machen.
Ja,
Das
okay.
wäre super doof, wenn das ein Fall wäre, der nicht lösbar ist. Es gibt ja unterschiedliche Ausgangssituationen. Und dann derjenige sich so auf die Beratung freut und dann am Tag der Beratung wir dann da alle hocken und oh, das hätten wir dir vorher auch gern gesagt, dass das nicht
Ja,
klappt.
okay.
Also gern immer per Kontaktformular einfach den Fall schildern.
Einfach
Dann
mal
kommen wir da
gucken.
irgendwie zusammen oder auch nicht.
Ja. Und weitere Impulse gibst du auch immer noch auf deinem Instagram-Account, ne?
Instagram-Account, der scheidslieb.katharina Schmidt oder mein Podcast Scheidslieb.
Mhm.
Da mache ich eigentlich alles, was ich auf Instagram mache, in Sprache, also in Audio sozusagen. Wenn man sagt, man ist gerade auf einem Spazierweg mit dem Kind, soll schlafen, dann packt man sich einfach meinen Podcast auf die Ohren und hört sich das an. Ich glaube, ich habe jetzt meinen Podcast auch schon über ein Jahr. Also es ist, mache ich jetzt auch schon ein Jahr. Und ja, das ist so mein Baby. Also es macht mir auch Spaß. Und so kann ich halt alle Leute erreichen. Wenn jemand gerne liest, geht er zu Instagram. Wenn jemand nur hören will, kann er
Ja.
zu rübergehen und sich die ganzen Gratis-Sachen alle einfach anhören und hoffentlich innere Ruhe finden.
Ja.
Ja.
Okay, danke schön, liebe
Ich danke
Katharina.
dir. Danke für die Einladung. Danke, dass ich ja, was sagen durfte zu dem Thema.
Ja.
Und ich hoffe, dass es einfach ganz viele Eltern erreicht,
Ja.
wieder ein Stück weit mehr Sicherheit auch geben kann.
Ja, da trägst du auf jeden Fall einen großen Teil zu bei mit deiner Arbeit.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es klingt zwar cool, aber es ist immer ein bisschen unglaublich. Also, ja, man selber denkt nicht von sich, dass man so einen riesigen Einfluss hat.
Ja,
Tatsächlich.
ja.
Dafür bin ich einfach zu normaler Mensch, dass ich das von mir selbst annehmen möchte.
Ich kenne das und dann kriegt man oftmals aber Nachrichten und E-Mails, wo man denkt so, wow, krass, da hat sich so viel verändert wie diese Familie. Und dann denke ich immer wieder, okay, du bist vielleicht doch ein bisschen zu bescheiden, ne?
Ach
Ja, aber
so,
ich denke
ja.
schon, dass diese Arbeit, ja, auch dieses Wissen weitergeben, wie wir ja auch schon gesagt haben, dass es vor 10 Jahren einfach ganz anders war. Und wenn es nicht Menschen gibt, auch wenn es viele kleine sind, kleine Accounts, die das weitergeben, wie dann? Also wenn alle sagen, nee, ach, mein Wissen, ach, ich verändere doch irgendwie nichts, dann wird es gar nicht erst angestoßen, ne?
Hast gut, hast du gut gesagt, ja.
Ja.
Besser hätte ich es jetzt nicht zusammenfassen können.
Okay. Dankeschön, du Liebe.
Ja, danke.
Alle Links zu Katharinas Website, zu ihrem Instagram-Profil und auch zu ihrem Podcast findest du unten in der Beschreibung. Schau auf jeden Fall mal rein. Auf Instagram und in ihrem Podcast bekommst du ganz viele kostenfreie Impulse, die du für dich mitnehmen kannst und die du auch natürlich super gerne teilen darfst, um weiter auf das Thema aufmerksam zu machen mit FreundInnen, Bekannten, Verwandten und so weiter. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören.